Ein christlicher Handwerker kam in ein bescheidenes Haus und unter einem klapprigen Tisch sah er eine staubbedeckte Bibel. Als er das Haus verließ, sagte er: In diesem Haus befindet sich ein Schatz, der, wenn er entdeckt wird, euch alle reich macht. Und nachdem er das Haus verlassen hat, wurde eifrig nach diesem Schatz gesucht. Könnte es vielleicht irgendein Diamant sein, vielleicht ein Topf mit Gold, den die früheren Bewohner des Hauses hinterlassen haben? Ihre Suche war vergeblich. Es wurde nichts gefunden. Aber nach einer gewissen Zeit entdeckte die Mutter dieser Familie eine alte Bibel unter ihrem Tisch. Sie begann, die Seiten von dieser unbelesenen Bibel zu blättern, und auf dem Deckblatt standen die Worte aus dem Psalm: Deine Zeugnisse sind mir kostbarer als Gold und Silber. Ah, rief sie aus, kann das der Schatz sein, von dem der Fremde sprach? Sie und die Familienmitglieder begannen, in der Bibel zu lesen, und eine Veränderung trat in ihr Leben ein. Liebe, Freude und Frieden kennzeichnen jetzt das Haus, was vorher auch von Streit und Disharmonie geprägt war. Diese Geschichte illustriert schön, welchen Wert das Wort Gottes hat und dass es wie ein Schatz ist. Und in der christlichen Welt gibt es eine theologische Diskussion, eine nicht ganz geringe Verwirrung darüber, was gilt jetzt von diesem Schatz? Ist das Alte Testament noch gültig? Und ich möchte heute mit euch einen Text anschauen, eigentlich der nächste Text in der Bergpredigt. Vielleicht können sich einige erinnern, was das letzte Thema war. Das ging um Salz und Licht. Und heute möchte ich Jesus zu Wort kommen lassen, weil es ja so viele Meinungen gibt, was nun, wie wir es mit dem Alten Testament zu halten haben. Und ich möchte lesen ab Vers 17, Matthäus 5, Vers 17. Und interessant ist, dass Jesus gleich einen Vorwurf entkräften möchte. Wir lesen Matthäus 5, Vers 17. Und Jesus sagt, ich lese aus der Luther, Matthäus 5, Vers 17: Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Gesetz und Propheten klingt für uns vielleicht etwas antik, aber das war die damalige Bezeichnung für das Alte Testament. Und man warf Jesus vor, das Alte Testament einfach auszuhebeln, denn er speiste mit Sündern, er redete mit Frauen, er heilte am Sabbat und er stieß sogar die Tische der Geldwechsler um. In Wirklichkeit, die jüdischen Gelehrten, die konnten nicht mit diesem wunderschönen göttlichen Charakter Jesu umgehen und warfen ihm einfach vor, das Gesetz zu missachten. Aber im Gegenteil, Jesus setzt sich für die ewige Gültigkeit von Gottes Gesetz ein. Und im Vers 18, lasst uns gerade weiterlesen, Jesus sagt: Denn wahrlich, ich sage euch, bis Himmel und Erde vergehen, wird nicht vergehen der kleinste Buchstabe, noch ein Tüpfelchen vom Gesetz, bis es alles geschieht. Also Jesus nimmt unseren Blick und richtet diesen menschlichen Blick auf den äußersten Rand unseres Horizonts und versichert, dass bis zu diesem Punkt Gottes Gesetz Autorität behalten wird. Ich möchte ganz kurz eine Klammer aufmachen. Die Frage kommt mir manchmal: Wie kann man dann erklären, dass man heute keine Opfer mehr bringen muss? Das ist ja ein wesentlicher Teil vom Alten Testament. Ich möchte es nur kurz erwähnen, aber das bräuchte noch ein tieferes Studium. Dafür haben wir heute nicht die Zeit. Wir können in der Bibel zwischen dem Zeremonialgesetz und Moralgesetz unterscheiden. Das Zeremonialgesetz ist das Gesetz, wo alles auf Jesus hinweist und nachdem er es erfüllt hat, nicht mehr befolgt werden muss. Und dann gibt es noch das Moralgesetz, welches nicht so direkt von Jesus erfüllt wurde. Und das bleibt weiterhin verbindlich. Und es gibt in der Bibel keinen Begriff Moral- oder Zeremonialgesetz. Dieser Unterschied wird eigentlich in der Bibel nicht kategorisch festgehalten. Aber wenn man die Praxis anschaut, wie die Jünger der Apostelgeschichte damit handhaben, dann scheint die Bibel das in der Praxis anzuerkennen. Aber das muss ich schon hinter mir lassen, es wäre ein größeres Thema. Was aber Jesus hier unterstreicht, die Gültigkeit ändert sich nicht. Sogar vom Zeremonialgesetz, wenn man sich überlegt, weil wir brauchen immer noch ein Opfer. Daran ändert sich nichts. Jesus hat es aber schon gebracht. Okay, das Gesetz steht also in Ewigkeit da, aber es steht nicht einfach so da wie eine Statue im Raum. Könnt ihr euch vorstellen, so eine Statue im Raum, die steht einfach da. Wenn man sie nicht bewegt, steht sie auch eine Ewigkeit da. Aber dieses Gesetz möchte erfüllt werden. Und das genau tat Jesus. Und vielleicht habt ihr euch schon gefragt, was bedeutet dieses Wort erfüllen? Es steht, ich bin nicht gekommen aufzulösen, sondern zu erfüllen. Und die Grundbedeutung ist, etwas mit Inhalt füllen. Also wenn ihr am Morgen die Gießkanne füllt, um eure lieben Pflanzen etwas Gutes zu tun, dann ist es die Grundbedeutung von diesem Verb. Aber man kann sich jetzt denken, daraus entwickeln sich verschiedene Bedeutungsnuancen. Und wenn man den Kontext von diesem Text hier anschaut, dann kann man drei unterschiedliche Bedeutungsnuancen von diesem Erfüllen herausschälen. Und das möchte ich heute mit euch kurz anschauen. Die erste Bedeutungsnuance, die erkennen wir, wenn wir so den größeren Kontext von Matthäus anschauen. In seinen ersten beiden Kapiteln von Matthäus, da geht es darum, dass Jesus was erfüllt. Es geht darum, dass Jesus die alttestamentlichen Vorhersagen erfüllt. Dass in Jesu Leben und Dienst alles erfüllt wird, was über ihn vorausgesagt wurde. Und man kann so wieder bildlich zurückdenken, wenn man an die Gießkanne denkt, dass mit Wasser gefüllt wird, welche mit Wasser gefüllt wird, dann kann man sich denken, Jesus füllt bildlich gesagt den Platz aus, der ihm vom Alten Testament eingeräumt wird. Und dieser Platz ist gewaltig groß. Jesus erfüllt all die Bilder, Hinweise und Gleichnisse, all die Prophezeiungen mit Leben. Jesus erfüllt die Prophetie. Das wäre das Erste, was Matthäus uns vielleicht so auf den Weg gibt, wie Jesus das Gesetz erfüllt. Aber wenn man jetzt vom größeren Kontext ein bisschen zusammenkommt und den unmittelbaren Kontext anschaut, dann kommt eine zweite Bedeutung zum Vorschein. Was könnte das sein? Wie könnte Jesus das Gesetz noch erfüllen? Wenn wir Vers 17 hinter uns lassen und ein bisschen nach vorne gehen, im Vers 19 und 20, dann geht es vor allem um Gehorchen. Jesus kommt nicht in die Welt, um einfach das Gesetz so formal und behördenhaft zu bestätigen oder für gültig zu unterzeichnen. Nein, er kommt, um es selbst zu tun. Und das Wort erfüllen wird im Neuen Testament nie so gebracht, dass man menschlichen Ansprüchen gerecht wird, sondern es geht immer darum, Gottes Ansprüche vollumfänglich zu erfüllen. Und das ist Jesus, unser Vorbild, Gottes Willen auszuführen. Und weil Jesus gehorsam war, konnte er für uns ein vollkommenes Opfer sein. Das ist die zweite Art und Weise, wie Jesus das Gesetz erfüllt. Aber es gibt noch eine dritte Bedeutungsnuance. Und die ergibt sich auch aus dem unmittelbaren Kontext. Und weil Jesus der Einzige war, der das Gesetz wirklich tat, konnte er auch allein wirklich erklären, wie das Gesetz verstanden werden muss. Und im Vers 19 steht, wer nun eines von diesen kleinsten Geboten auflöst und lehrt die Leute so. Wer es auflöst und lehrt die Leute so. Also wenn das Auflösen mit falschen Lehren zu tun hat, wie viel mehr muss das Erfüllen mit richtigen Lehren zu tun haben? Also mit dem Unterricht. Und im nächsten Abschnitt, also von hier ab bis in Zukunft, bis zum Kapitel 6 oder 7, da geht es darum, dass Jesus das Alte Testament als Lehrer seinen Schülern schön erklärt. Jesus erfüllt also das Gesetz als Lehrer. Und das sind so die drei Dinge. Und es ist faszinierend zu sehen, wie diese drei Bedeutungen alles eines gemeinsam haben. Jesus setzt sich für uns ein. Erstens, er erfüllt die Prophezeiungen, indem er als Messias sein Leben für uns lässt. Zweitens, er erfüllt die Forderungen vom Gesetz Gottes und ist gehorsam bis zum Tod, damit er unser Stellvertreter sein kann. Und drittens, er erfüllt das Gesetz als Lehrer und zeigt uns, wie wir unser Leben wieder in Harmonie mit dem Gesetz des Himmels bringen können, indem er zeigt, worauf es wirklich drauf ankommt, auf die Liebe. Und nachdem Jesus seinen Standpunkt unter diesem Erfüllen vom Alten Testament klar gemacht hat, soll sich jetzt auch der Jünger von Jesus entscheiden, wie er es mit dem Gesetz halten will. Und im Vers 19 steht, und ich habe schon angetönt, wer nun eines von diesen kleinsten Geboten auflöst und lehrt die Leute so, der wird der Kleinste heißen im Himmelreich. Wer es aber tut und lehrt, der wird groß heißen im Himmelreich. Und die folgende Geschichte macht den Vers gut verständlich. Und ich habe ein bisschen nachgeschaut in der Nachrichtenagentur Associated Press. Schon etwas her, 6. Februar 1996, fuhren drei Freunde über die Landstraßen östlich von Tampa, eine Stadt in Florida, und sie hatten die Absicht, Streiche zu spielen. Tragischerweise war ihr Spiel alles andere als lustig. Sie rissen etwa 20 Straßenschilder aus dem Boden, darunter auch ein Stoppschild an einer verhängnisvollen Kreuzung. Am nächsten Tag fuhren drei 18-jährige Kumpels vom Bowling nach Hause und fuhren mit voller Geschwindigkeit, ohne anzuhalten, über diese Kreuzung. Und das Auto segelte in die Spur eines 8-Tonnen-Lastwagens. Sie wurden alle getötet. Ein Jahr später wurden diese Verursacher wegen Mordes verurteilt. Am Juni 1797 standen sie in den orangenfarbenen Gefängnisanzügen und weinten bitterlich. Sie wurden zu 15 Jahren Haft verurteilt. Und es ist verhängnisvoll, Verkehrsschilder aus dem Boden zu montieren. Und es ist nicht weniger tragisch für jemanden, Gottes Gesetze zu entfernen, die auf dem Weg des Lebens aufgestellt wurden. Wenn wir Gottes Gebote ehren, dann zeigen wir den Menschen den Weg zum Leben. Wenn wir Gottes Gebote entehren, können wir unwissentlich andere in die Irre führen. Und Jesus sagt hier, wer das so macht, der wird der Kleinste heißen im Himmelreich. Was heißt es, der Kleinste zu sein im Himmelreich? Ich glaube, niemand von uns kann es so wirklich beantworten, aber der Kirchenvater Augustinus bemerkt vorsichtig in seinem Kommentar zu Matthäus, vielleicht wird er gar nicht im Himmelreich sein. Zitat: Auf jeden Fall soll es nicht unser Bestreben sein, der Kleinste im Himmelreich zu sein. Im Gegenteil, wir haben Jesus und wir können ihm nachgehen. Und er sagt am Ende des Matthäus-Evangeliums in Matthäus 28, 19 bis 20, Matthäus 28, 19 bis 20, da gibt es seinen Jüngern einen letzten Auftrag und er sagt: Geht hin und mache zu Jüngern alle Völker, taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Schließlich, in unserem Abschnitt, den wir vorhin gelesen hatten, in Matthäus 5, kommt Jesus zu einer Art Schlussfolgerung. Und ich lese jetzt ab Vers 20. Denn ich sage euch, wenn eure Gerechtigkeit nicht besser ist als die der Schriftgelehrten und Pharisäer so werdet ihr nicht in das Himmelreich kommen. Dem ersten Anschein nach scheint diese Zusammenfassung so richtig entmutigend. Die Schriftgelehrten und Pharisäer waren bekannt dafür, das Gesetz minutiös umzusetzen. Welche Chance haben wir dann, besser zu sein? Und wenn wir dann noch unsere Gedanken auf Gott richten und darüber nachdenken, wie vollkommen, absolut gerecht und voller Weisheit Gott ist, dann werden wir verabscheuen, was wir an uns vorher toll gefunden haben. Wir können Gott nur schmutzige Lumpen anbieten, um es in der Sprache von Jesaja zu sagen. Jesaja 64, Vers 5. Wie können wir diese Gerechtigkeit erlangen? Das Gesetz verlangt Gerechtigkeit. Ein rechtschaffenes Wesen, einen vollkommenen Charakter, und das hat der Mensch nicht zu geben. Ich zitiere von Ellen White, das Leben Jesu oder heute Sieg der Liebe. Der Mensch kann die Ansprüche von Gottes heiligem Gesetz nicht erfüllen. Christus aber, der als Mensch auf die Erde kam, lebte ein heiliges Leben und entwickelte einen vollkommenen Charakter. Und diesen bietet er als freies Geschenk für alle an, die sie empfangen wollen. Und ich finde es so bezeichnend, dass ausgerechnet ein Pharisäer Paulus an die Römer schreibt, und wer gerne das aufschlagen möchte, Römer 8, 3 bis 4. Dort steht in Römer 8, 3 bis 4, denn was dem Gesetz unmöglich war, weil es durch das Fleisch geschwächt war, das tat Gott. Er sandte seinen Sohn in der Gestalt des sündigen Fleisches und um der Sünde willen und verdammte die Sünde im Fleisch, damit die Gerechtigkeit vom Gesetz gefordert in uns erfüllt würde. Und hier kommt das gleiche Wort für erfüllen, wie die Gießkanne, die mit Wasser gefüllt wird. Damit die Gerechtigkeit vom Gesetz in uns erfüllt würde, die wir nun nicht nach dem Fleisch leben, sondern nach dem Geist. Und das ist interessant. Paulus sagt, nicht nur Jesus erfüllt das Gesetz, es wird auch in uns erfüllt. Aber nur, weil Jesus, und jetzt nehme ich diese Sprache, die er verwendet, die Sünde im Fleisch verdammt hat. Gott bietet in seinem Sohn die vollkommene Gerechtigkeit an, und das führt Bonhoeffer dazu zu sagen, er ist die Gerechtigkeit der Jünger. Durch seinen Ruf hat Jesus seinen Jüngern teilgegeben an sich selbst. Er hat ihnen seine Gemeinschaft geschenkt. Er hat sie teilhaftig werden lassen. An seiner Gerechtigkeit hat ihnen die Gerechtigkeit geschenkt. Und mit diesem Hinweis macht Jesus nochmal ganz deutlich, seine Erlösung, wie so oft behauptet wird, verändert nicht das Gesetz, sondern sie verändert uns Menschen. Jesus möchte die Menschheit in seine ursprüngliche Bestimmung zurückversetzen und in uns das Bild Gottes wiederherstellen. Und das Gesetz ist eben dieser Ausdruck von Gottes Charakter und sein Bild, und es wird nie aufgelöst werden. Aber wir dürfen von Jesus diese Veränderung erfahren. Und in Psalm 119, Vers 1 steht, wie David diese Ausrichtung sich vorstellt, dass wir mit Jesus uns stets nach dem Gesetz des Herrn richten. Und das ist das Evangelium, das Jesus für uns macht, was wir nie machen konnten, damit wir wieder mit Gott in Harmonie sind. Amen.